Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema des Podcasts heute könnte am Gast nicht näher dran sein. Und es ist gleichzeitig, das kann ich vielleicht am Anfang als persönliche Perspektive dazu sagen, ein Lebensthema von mir. Und das ist jetzt gar nicht anbiedernd dir gegenüber gemeint, Michael, sondern das ist tatsächlich so, dass ich von Anfang an nicht nur davon geträumt habe, sondern auch immer wieder versucht habe, online zu arbeiten, hat man das früher genannt. Ich habe 2006 mein erstes größeres Buch geschrieben, was nicht nur genau davon gehandelt hat, vom Online-Arbeiten, sondern was auch in der damaligen Frühversion von Google Docs, beziehungsweise noch früher Writely hieß das Tool mal, entstanden ist. Das, wovon wir heute reden, ist der Google Workspace insgesamt, die KI, die damit einhergeht, wie sich das Arbeiten insgesamt verändert und das auch noch auf einer unfassbaren Flughöhe. Wir sind mittendrin in einer riesigen Transformation der Arbeit, speziell der Büroarbeit. Hallo Michael.
Hallo Sascha.
Vielleicht stellst du dich erstmal vor und sagst, was du wie machst.
Gerne. Michael Brenzel, mein Name. Ich bin der Geschäftsführer in der Schwarz Digits für das Thema Workspace bei StackKit. Ich war auch derjenige, der das Thema Google Workspace für die Schwarzgruppe damals mit initiiert hat. War damals eigentlich mehr entstanden aus einer Zufallsbegegnung am Flughafen, das dann zu etwas mehr geführt hat, was man mittlerweile in den Medien ja entnehmen kann. Komme auch aus diesem Bereich, habe sehr viel IT, aber auch technische Vertriebserfahrung und freut mich, dass wir uns heute über das Thema unterhalten können, weil es ist doch in aller Munde und ich habe auch schon gesehen, dass es oft ein bisschen schräg interpretiert wird. Wir reden von Souveränität und wie kann denn Google da mitspielen? Das sind so Themen, die ich auch gerne mal adressieren würde und deshalb freut es mich, dass wir heute die Chance dazu haben.
Ja, das ist definitiv ein Punkt, das könnte man sogar Pain Point nennen und zwar interessanterweise ein wiederkehrender Pain Point. Weil, das ist jetzt kein großes Geheimnis, nicht nur für Schwarz Digits, sondern für die gesamte Schwarzgruppe und eben auch für unseren Podcast ist digitale Souveränität ganz, ganz weit vorne als Wert. Aus dem einfachen Grund, weil wir rund um uns herum sehen, was passieren kann, wenn man zu abhängig wird in verschiedenen Bereichen. Und in sehr vielen Fällen wird digitale Souveränität halt nicht näher betrachtet, nach welchen Strategien funktioniert das? Wie kann das überhaupt funktionieren und wo kann es vielleicht nicht oder noch nicht so gut funktionieren? Wie geht man damit um? Sondern man denkt, digitale Souveränität ist gleich komplette Autarkie. Ja, kauft nur noch deutsche Handys so ungefähr. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Aber dann im Detail zu sehen, was ist wichtig und was nicht, das ist so quasi ein Begleitthema. Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, was da eure Werte sind, wie man die strukturell umsetzen kann, auch in den Arbeitsinstrumenten und wie man eben damit umgeht, dass wir eine wiederkehrende Schwierigkeit haben. Und da kann ich dann wieder aus meinem persönlichen Anekdotenbereich, ein reich ausgestatteter Fundus im Digitalen mit allen Höhen und Tiefen, kann ich zum Besten gehen, dass es am Ende eben doch so ist, dass sehr viele der besten digitalen Lösungen eben keine sind, wo man sagt, cool, das kaufen wir uns mal bei einem Mittelständler in Offenbach, sondern dann kommen relativ schnell so Instrumente aufs Tapet, die im Silicon Valley entstanden sind oder die zumindest maßgeblich mit dem Geld finanziert worden sind. Und das ist auch ein wiederkehrender Punkt.
Du definitiv, hast ja. Also das ist schon, wenn man mal so drüber schaut, ich glaube, es gab jetzt immer wieder auch von Reportern Berichte dazu, schauen wir mal, was funktioniert, wenn ich komplett ohne US-Lösungen auskommen will. Ich glaube, man wird keine 10 Minuten auskommen, spätestens wenn ich zur Debitcard, zur Kreditkarte greife, habe ich schon hier einen Showstopper. Und da ist aber auch das Thema, wenn ich anschaue am Arbeitsplatz, wir nutzen seit Jahrzehnten amerikanische Lösungen. Am PC, vom Betriebssystem, Arbeitsplatztools, alle Applikationen. Gibt ein paar wenige, die man aus Deutschland kennt, die großen Unternehmen, die hier auch viel geschaffen haben. Aber alles in allem, wir schätzen und nutzen die Tools gerne. Mhm. Ja, wir haben ja auch gesehen, das Thema, jetzt nehme ich ein Klassikerbeispiel, was nutzt man heute privat für E-Mails am meisten, wenn ich die Runde frage? Der Klassiker ist immer Gmail.
Ja, wir sind ja beide nicht ebenso wie auch was die Unternehmen dahinter angeht, strukturell gegen US-Lösungen. Aber die Essenz von digitaler Souveränität aus meiner Sicht ist eben, jede Form von Erpressbarkeit zumindest schwieriger zu machen. Und gleichzeitig heißt Unabhängigkeit eben schon, ich meine, es ist ein Netz. Ja, ein Netz, unabhängig in einem Netz, das ist das Gegenteil voneinander. Vernetzung ist eigentlich eine bestimmte Form von miteinander verbunden sein. Aber dieses miteinander verbunden sein, das muss man im Detail genau prüfen. Unter anderem, wie stark kann man im Zweifel auch anders zurechtkommen? Das werden wir auch noch ausloten. Wir machen jetzt einen kleinen Schlenker und gehen mal direkt rein in das übergeordnete Thema. Ja, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man mit der maximalen Flughöhe anfängt. Und das ist in diesem Fall, dass wir mittendrin sind in einer Transformation der Arbeit, die sich eigentlich seit 20 Jahren ankündigt, die eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen von uns Nerds, ich gemeine uns jetzt beide mal so ein bisschen mit ein.
Oder, das passt auch, glaube ich.
Ja, und sagen wir mal eher digital affin bis zur Schmerzhaftigkeitsgrenze, Leute. Wir predigen das schon lange und es ist einfach nie wahr geworden. Und dann haben plötzlich die entscheidenden Menschen an sehr vielen Stellen gemerkt, zum Beispiel während der Pandemie, ist ja doch gar nicht so schlecht, wenn man in der Cloud arbeiten kann. Aus deiner Sicht, was sind denn so die Hauptpunkte, wie sich Büroarbeit heute ändert und eben auch ändern muss?
Ich sag mal, das Thema, die KI ist gekommen, um zu bleiben, glaube ich, kann man da schon sagen, auch was den Arbeitsplatz angeht. Da haben wir schon viel gesehen. Die letzten 12, 18 Monate gab es einen ordentlichen Rums, was da alles kam. Von jeder ist jetzt in der Lage, Texte zu schreiben, E-Mails zu schreiben, Präsentationen zu bauen, die einfach optisch gut sind, die gut formuliert sind. Ich habe dieses, ich kriege keine Ideen-Thema. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das sind so viele Bereiche, die jetzt einfach weg sind. Selbst wenn ich nicht weiß, wenn ich irgendwas, eine Präsentation bauen will, gebe ich es in der KI ein, lass mir Vorschläge geben, wie soll eine Agenda ausschauen, wie kann das ausschauen. Wenn ich komplett blank bin zu Beginn oder man irgendwo so einen Roadblocker im Kopf hat, ich kann damit anfangen. Ich kann mir Texte schön schreiben lassen. Ich kann jetzt auch, ein Klassiker, den ich selber auch oft nutze, du schreibst 5 Bullet Points hin, klickst auf die Banane im Google Slides und zack, hast du das in einer supergeilen Grafik im Corporate Design einfach in Sekundenschnelle da und kannst es verwenden. Was haben wir Zeit investiert in der Vergangenheit, um unsere Folien, unsere PowerPoints gerade zu ziehen und schön zu machen? Das ist schon ein richtiger Game Changer, was jetzt hier passiert ist.
Ich habe meine erste Erweckung durch Zufall, das hätte auch ein anderes Unternehmen sein können, aber tatsächlich mit einem Google Office Produkt gehabt, und zwar mit Google Kalender. Das hängt damit zusammen, dass ich, weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle mich trauen soll zuzugeben, aber ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich Termine nicht besonders großartig organisiert. Ich hatte regelmäßig Situationen, dann habe ich einen Anruf bekommen, da wurde dann gefragt, wo bleibst du denn? Und ich musste überhaupt erstmal rausfinden, um wen es sich handelt. Geschweige denn, dass ich bei dem Termin dann natürlich nicht da war. Die Lösung für diese Problematik war für mich der Google-Kalender als, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, Single Source of Truth, als einzelne Quelle der Wahrheit. Was dort drin steht, gilt, und was nicht dort drin steht, existiert nicht. Was war denn bei dir der große Erweckungsmoment, was kollaboratives Arbeiten im 21. Jahrhundert angeht?
Ich glaube, bei mir geht es damals zurück in die Zeit 2006, als diese Thematik überhaupt mal hochkam. Du kannst selber, ich war damals noch in einer kleinen Softwarefirma zuständig, auch für unter anderem für dieses Thema Serverlandschaft und IT-Lösungen, und habe damals gesehen, okay, es gibt jetzt dieses Ding, Google Apps for Your Domain hieß das damals, wo auch die Idee war, dein Mail-Server steht nicht mehr bei dir im Keller. Du kannst das Ding jetzt irgendwo hingeben und jemand kümmert sich darum. In einer Art und Weise, wie wir es in der Form noch nie gesehen haben. Das war für mich dann mal spannend, dass ich sage, okay, jetzt entstehen Managed Services in Perfektion für alles, was wir tun. Nicht nur mehr für die ganze Infrastruktur und serverseitig, sondern auch E-Mail-Lösungen. Alles ist browserbasiert und nicht nur mehr im privaten Umfeld. Das war damals so ein Change, wo ich sage, ja, ich hatte halt immer irgendwo Outlook installiert. Das war die Grundlage. Büroarbeit war immer ein lokal installiertes E-Mail-Programm. Und das war damals so ein Gamechanger für mich, wo ich gesagt habe, Moment, das geht ja doch auch ganz ohne. Du kannst alles online machen, das funktioniert genauso gut. Ohne Nachteile, ohne Limits. Und das war für mich, 2006 war das noch eben, ich war damals einer der ersten Tester, wie Google damit auf den Markt kam. Gab es einen Beta-Test, da konnte es jeder for free probieren. War damals so ein Highlight für mich, wo ich gesehen habe, wow, das funktioniert. Und man kann damit wirklich arbeiten. Auch als Firma, als Unternehmen kannst du das verwenden. Und mittlerweile, wenn ich so jetzt sehe, auch ja, hier, wir haben hier Transformation auch geschafft, uns vom klassisch lokal installierten Office, E-Mail-Programm und alles zu verabschieden und alles nur noch im Browser zu machen und zu sehen, ja, es funktioniert, es ist keine Utopie und wir können alles, was wir die letzten 10, 20 Jahre gemacht, geschrieben, getextet haben, auch noch anschauen, weiter bearbeiten und verwenden und wir können anders miteinander arbeiten. Das hat mich schon sehr begeistert, auch wenn ich jetzt in die Runde frage, viele, die das noch nie erlebt haben, im Arbeitsumfeld nicht mit einem klassisch lokal installierten Outlook zu arbeiten und das Feedback, das man kriegt, boah, das funktioniert ja so und das geht viel schneller. Und ich habe jetzt da KI dabei und. Das Feedback, das man so zurückkriegt, ist schon super.
Das finde ich mit am erwähnenswertesten bei der Transformation insgesamt. Und das ist bei euch nicht anders als bei den meisten Firmen, die langsam sich auf den Weg gemacht haben. Wir haben es mit einer Umstellung zu tun, die funktionieren muss, während sie verändert wird. Und das ist halt nicht, wo man sagen kann, stopp, wir halten kurz die Zeit an, lass mal einen Monat eine Pause machen und dann gucken wir mal, wie wir so reinkommen und noch ein bisschen, ob wir die Rückenschule diesmal ausfallen lassen und stattdessen irgendwie nochmal Excel für Fortgeschrittene einbauen. Und ist dieses Phänomen, dass wir ganz viele Elemente, die, was so Cloudworking angeht, also Arbeiten ins Netz zu verlagern, dass wir ganz viele Potenziale, insbesondere auch was KI angeht, noch nicht ausschöpfen, weil wir das nur so Schritt für Schritt von einem sehr basic Niveau, ne, mit lokalen Word-Dateien, um es mal ganz konkret zu sagen, ausbauen müssen?
Ja, definitiv. Da muss man schon auch noch ein bisschen den Push reinkriegen. Ja, es hilft dir jetzt, das besser und schneller zu machen. Trau dich ruhig mal, das auszuprobieren. Also dieser Wechsel ist schon ein Schub, den man ein bisschen pushen muss. Da hast du absolut recht. Also das Change-Management-Thema ist ein wichtiges. Einfach nur sagen, hier, hast du jetzt was Neues? Viel Spaß. Funktioniert nicht. Also diese Guidance ist schon wichtig. Wir haben halt schon auch geschaut, dass wir jeden aufschlauen. Da ist halt schon der einfache Aspekt, es gibt in jeder Abteilung oder Bereich immer irgendwo jemanden, der sagt, ich will da gern der Vorreiter sein. Das hast du so gut wie überall. Was aber uns auch noch geholfen hat, auf die Idee kamen wir dann auch, wie wir Change Management gestartet haben. Wir haben halt die KI in den Vordergrund gestellt, dass wir gesagt haben, bevor du jetzt eine Frage hast, weil du was nicht findest, klopf doch mal die Frage in die KI rein. Du hast ja Gemini, Google.com. Stell dort mal deine Frage. Und wenn da die Antwort nicht hilft, erst dann frag jemand anders oder erst dann mach mal ein Ticket auf. Also du versuchst gleich schon mal, dass du die KI als Lernhilfe gleich mit reinbringst in das ganze Thema Change, um den Aufwand der Transformation gering zu halten und die Leute zu begeistern. Ach, der macht das dann doch gleich für mich. Und dann ist die Vorlage schon erstellt und klick es da. Und dann muss ich nicht nochmal 5-mal fragen gehen. Also diese Aha-Momente, die da entstanden sind, waren schon sehr interessant auch zu sehen. Die haben wir selber wirklich in vielfacher Hinsicht auch erst gesehen, wenn die Leute kamen und sagen, ah, mega, ich habe eine Frage gestellt und dann war die Vorlage gleich da. Ich muss gar nichts machen, war nach 5 Minuten fertig. Und wenn du diese Rückmeldungen kriegst, ist halt schon auch ein schöner Beweis. Und da haben wir auch gesehen, dass deswegen auch unsere KI-Usage jetzt schon auf fast 90% hochgeht.
Was für mich in diesem Wandel der Arbeit mit am wichtigsten ist, ist, dass er früher oder später zwar auf samtenden Sohlen, aber doch vollkommen alternativlos ist. Will sagen, du kannst halt nicht 2 Büroarbeitssysteme aufbauen. Das eine für diejenigen, die noch so Old-Style mit Mail Dokumente verschicken, arbeiten und das andere, die schon modernere Instrumente benutzen. Und wir sehen, du hast es angedeutet, wie das auch im KI-Bereich immer klarer wird. Irgendwann kommt der Punkt, da hast du halt nicht mehr 200 Leute, die du in der Zentrale beschäftigst, die alle Fragen beantworten, sondern eher 4 für die wirklich tricky Fälle, die eine KI eben nicht beantworten kann. Genau. Und da, glaube ich, liegt so ein ganz wichtiges Grundverständnis. Was ist denn aus deiner Sicht, das musst du gar nicht auf dein Riesenprojekt beziehen, das kannst du aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz und mit vielen anderen Unternehmen auch berichten, was sind denn die Punkte, die überraschend zäh sind bei so einer Transformation? Und wo liegen die Punkte, wo man auch vielleicht überraschend, aber echt große Zugewinne in viel kürzerer Zeit hinbekommen kann?
Also was schon immer wieder ein Thema ist, ist, dass sich mal das anzuschauen, was es denn noch anderes gibt. Wir haben sehr viele Gespräche zum Thema. Ja, okay, wie habt ihr denn das gemacht? Funktioniert das denn tatsächlich? Viele, die auch zu mir kommen und sagen, ach komm, ihr habt's doch noch, ja, irgendwas Altes noch liegen, das geht doch gar nicht. Dass man da wirklich mal begeistert und sagt, ja, es funktioniert, aber das war eben der Schritt der Vorarbeit, die wir geleistet haben. Und dann kannst du schon auch sagen, ja, so kann man es lösen, das war unser Ansatz, der muss aber jetzt nicht überall gleich funktionieren. Weil man kommt dann mit Problemstellungen ums Eck, wir haben da in der Produktion noch da altbackene Systeme, die sprechen gar kein Cloud oder wie immer du es nennst, die sind gar nicht online. Wie kriegst du da die Schnittstellen gelöst? Also du hast schon auch gewisse Herausforderungen. Aber ich denke mir dann immer, die hast du doch sowieso. Egal, ob du jetzt von einem bestehenden System irgendwo Richtung KI oder Cloud gehst, du musst es ja genauso adressieren. Genauso wie wir jetzt sagen, wenn du einen Change machst auf was ganz anderes und noch moderneres, musst du es adressieren oder lässt es so bleiben? Wir haben auch Systeme gefunden, wo wir sagen, da brauchen wir doch ein bisschen, bis wir die transformieren. Ja, oder wo eine KI noch gar keinen Sinn macht. Schnittstellen, die man brauchen aus diversen Gründen.
Ich möchte mit dir nach diesem Komplex, wie sich Arbeit verändert und wie man das einführen kann im Change-Management-Kontext, vielleicht ein bisschen auf den, man könnte sagen, zumindest aus Sicht der sozialen Medien, Elefanten im Raum eingehen. Auf den Punkt, den wir am Anfang auch schon kurz angesprochen haben, inzwischen sind ja auch alle drauf gekommen, digitale Souveränität gehört zu den allerwichtigsten Werten, die man in einer, ich sag's mal ganz offen, Trump-World braucht. Allein schon, weil wir auch wissen, dass in dieser Präsidentschaft schon Dinge passiert sind, wo sehr große Unternehmen, von denen man dachte, die werden nie ein Problem haben, unter Druck gesetzt wurden in einer Weise, die vorsichtig gesagt problematisch ist. Ein bisschen verkopfte Herangehensweise, faktisch, wie geht digitale Souveränität und Google beziehungsweise die Stacked-Version der Google-Zusammenarbeit beim Workplace, wie geht das überhaupt zusammen?
Ja, guter Punkt, Sascha. Das Thema ist gut, dass man das mal adressiert, weil ich sehr oft auch dazu angesprochen werde, das kann ja gar nicht funktionieren. Dann sagt man doch auch immer wieder, ja, Google kommt ja aus der Werbewelt, dann habe ich doch Werbung in meiner Mailbox. Also man kriegt immer viele Dinge an den Kopf geworfen, ohne dass man sich überhaupt mal anhört, was wir hier gemacht haben. Wir haben damals entschieden, dass wir uns von unserer bestehenden Umgebung in der Microsoft-Landschaft verabschieden und mal schauen, was wir sonst machen können. Wir haben halt doch ein paar hunderttausend User, weshalb eine Open-Source-Lösung, die schon funktioniert hat damals, wo wir gesagt haben, zeigt uns mal, dass auf einem Tenant auch ein paar hunderttausend User laufen würden. Da haben wir am Markt nichts gefunden, was das schon wirklich mit einer Umgebung für ein Unternehmen so gemacht hat und haben dann gesehen, okay, es gibt aber alternative große Unternehmen, die Google Workspace halt einsetzen über die Zeit. Ich war ja selber auch viele Jahre bei Google, habe das miterlebt und gesehen. Also es funktioniert auch mit ein paar hunderttausend Usern. Wir haben uns dann mit Google hingesetzt und geschaut, was können wir bauen, was können wir entwickeln, damit wir hier sukzessive immer noch souveräner werden, eine immer noch souveränere Lösung bauen. Wir können anfangen, zumindest mal das Verschlüsselungssystem bei uns zu betreiben. Das heißt, wir haben uns ein KMS, ein Key-Management-System, haben wir entwickelt auf der Stacked, auf unserer Cloud, das eben dann die Google-Applikationen in Google Workspace in Echtzeit encrypted, decrypted, also es wird, während ich tippe, auch schon verschlüsselt und auch so in der Applikation auf der Google-Landschaft quasi abgelegt. Das war mal Schritt 1. Das heißt, ich sperre Google aus den Google-Applikationen aus, so doof es klingt, aber das war der erste Aufhänger, den wir technisch mal umsetzen wollten.
Das klingt jetzt aus meiner Perspektive gar nicht so doof, weil das ist halt so ein wiederkehrendes Problem. Du hast eine wahnsinnig gute Lösung aus dem Silicon Valley und die hat so viele verschiedene Ebenen und Schichten. Und die meisten Leute, die da, sagen wir mal, so ein bisschen hobbymäßig drauf schauen, denken, es gibt davon nur eine Schicht und die ist entweder irgendwie auf einem kalifornischen Server oder nicht. Und Punkt. Dass es faktisch ein bisschen anders ist, dass die Frage ist, zum Beispiel, wo liegen die Daten, wie sind die verschlüsselt, wer kann darauf zugreifen, was passiert eigentlich, wenn Google im Katastrophalfall irgendwie meinetwegen auf den Knopf drückt. Also ganz viele Fragen, die dann eher technisch beantwortet werden müssen. Die werden halt in der Diskussion vergleichsweise selten adressiert.
Jein, also die Fragen werden schon adressiert, weil die Hemmschwelle, was passiert, wenn was abgeschalten wird, die ist ja da. Die Situation haben wir, wenn man in den Medien mal schaut, wo wurde dann was abgeschalten, gibt es ja mittlerweile schon ein paar bekannte Fälle. Das heißt, die Angst ist da, egal ob es jetzt im öffentlichen Sektor ist, egal ob es ein Thema ist bei einem klassischen Mittelständler oder Großkonzern, diese Diskussion hast du heute schon und das seit mindestens einem Jahr. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen auch daran denken. Jetzt nutzen wir rein die EU-Infrastruktur, die Google in Europa hat, also in den EU-Ländern. Das ist mal die Grundlage gewesen für alles. Wir garantieren, dass sowieso nichts über den Teig funkt. Ne? Also klassisch, IT telefoniert nach Hause, haben wir in dem Fall schon mal vom Grundsatz her nicht. Auch was die KI-Funktionen angeht. Wir hatten ja schon viele KI-Lösungen uns angeschaut, aber wir wollten sicherstellen, wird definitiv nichts über den Teich geschickt. Kann man definitiv sicherstellen, dass nichts verarbeitet wird, wo jemand drauf schauen kann, wo jemand ein LLM, ein KI-Brain dahinter schlaut sich mit den Dingen auf, die ich dort reinhacke, sondern kann ich sicherstellen, dass das so bleibt. Das haben wir gewährleistet und auch hinbekommen und verwenden es auch selber. Plus eben, wie gesagt, das Thema Verschlüsselung. Aber das reicht nicht, wenn wir diese Angstthematik abschalten noch haben. Da kommen wir zum zweiten Punkt, den wir auch jetzt gesagt haben. Das müssen wir lösen. Wir sind ja auch als Schwarzgruppe ein Kritis-Unternehmen. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir einen Plan B in der Schublade haben, ist vielleicht die einfachste Definition dafür. Dass wir gesagt haben, ja, wir spiegeln auch die Nutzerdaten in der Stackit Cloud bei uns in Deutschland und das in einem neutralen Format. Das heißt, sollte jetzt wirklich alles hoppzack weg sein, habe ich trotzdem alles bei uns noch in Deutschland liegen und ich kann mir ein Alternativsystem hochfahren, bauen, starten, machen, aber ich habe meine Daten noch. Man muss zwar dazu sagen, wenn es so weit kommt, dass jetzt mal alles abgeschalten wird von den heißgeliebten Tools und Lösungen, die wir so aus, wie du sagst, Silicon Valley halt haben, dann glaube ich, haben wir andere Baustellen und Themen, als dass jeder jetzt super fancy AI und Realtime-Collab hat. Das muss man schon auch dazu sagen. Da glaube ich, gehen viele andere Dinge auch nicht mehr. Aber dass wir zumindest die Daten noch haben, dass wir einen gewissen Betrieb am Leben oder aufrechterhalten können und wir einfach alles, was wir aufgebaut haben, unsere IP, unser Know-how, dass wir einfach weitermachen können und in unserem Fall auch die Menschen versorgen können. Und das war ein wichtiger Aspekt, den wir geschaffen haben, wo wir gesagt haben, wir ziehen das alles rüber, so sehr wir in diese Partnerschaft glauben. Wir haben immer den Plan B in der Schublade. Und wenn es abgeschalten wird, können wir ein Alternativsystem hochfahren, wo ich trotzdem noch E-Mails senden kann. Ich kann meine Tabellen, meine Dokumente alles noch anschauen. Für den Fall der Fälle, der hoffentlich auch nie eintritt, ist ja alles immer nur, ne, man redet über Black Swan Events und Ängste, die wir halt jetzt mitdiskutieren, wenn es um wirklich IT-Strategiethemen geht. Und darauf müssen wir eigentlich vorbereitet sein, dass wir eine Antwort haben. Und das war ja auch schon immer die Grundprämisse der ganzen Stackit Cloud, die wir ja schon länger haben, dass wir das auch jetzt im Thema Themenbereich des Arbeitsplatzes lösen können.
Ja, nur vielleicht das noch denjenigen, die im populären Sachbuchbereich nicht ganz so firm sind und seltener sich mit Unternehmensberatung auseinandergesetzt haben. Black Swan Event, das sagt man so, das stammt aus einem Buch von Nicolas Nassim Taleb namens Der schwarze Schwan, Black Swan. Und das ist halt das eine große Ereignis, was man kaum vorhersehen kann. Aber die Quintessenz, die finde ich wichtig nochmal zu erwähnen, weil die relativ deutlich strategisch auf digitale Souveränität zeigt. Das, was er nämlich als Schlussfolgerung sagt, ist nicht, bereite dich auf jedes mögliche Black Swan Event vor. Funktioniert dein Unternehmen noch, wenn ein mittelgroßer Asteroid auf Rom fällt? Also das ist halt nicht die Frage, sondern das, was Taleb daraus als Schlussfolgerung zieht und was auch wirklich in der Wirtschaft, speziell in der Digitalwirtschaft, einen riesigen Widerhall gefunden hat, ist, dass man die größte Wahrscheinlichkeit des Erfolgs in allen unterschiedlichen möglichen Szenarien hat. Dass man sich also darauf vorbereitet, nicht nur resilient zu sein in bestimmten Bereichen, sondern dass man zumindest für jedes mögliche Szenario eine vergleichsweise große Wahrscheinlichkeit hat, einigermaßen gut davon zu kommen. Ja? Und das ist halt ein sehr großer Unterschied, wenn man strategisch sagen würde, wir müssen komplett autark sein, wir müssen alles alleine machen, wir müssen unsere eigenen Handys aus deutschen Buchen selbst schnitzen, ja, und mechanisch betreiben, damit im Fall eines Schlags mit einer EMP-Waffe auch dann noch wir und so weiter, also diese ganze Verkettung. Ich finde die Perspektive sehr interessant, aus einem einfachen Grund und Geständnis. Ich bin bei aller Liebe zur digitalen Souveränität, als Person manchmal irrational. Will sagen, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzt und sagt, willst du dieses total geile kalifornische Gerät oder diese super großartige kalifornische Software benutzen und dafür ein bisschen weniger digital souverän sein, dann sage ich auffällig oft, ja klar, kein Problem. Das gilt übrigens nicht nur für digitale Souveränität. Ich rede eher als Privatperson, als Unternehmer halte ich komplett anders. Aber in dem Moment, wo ich mein Leben digital organisiere und auf den hottest shit verzichten müsste, in dem Moment, wo ich auf die besten Erfindungen verzichten müsste, hätte ich ein Problem. Und ich glaube, dass wir deswegen über digitale Souveränität halt nicht als Entweder-Oder reden müssen, sondern als, ja, wie geht es denn, die tollsten Instrumente zu benutzen, die auch immer noch up-to-date bleiben, also immer das verändert sich ja noch ständig, und gleichzeitig nicht seine Seele plus seine Unabhängigkeit zu verkaufen.
Genau, das war auch der Aufhänger, warum wir gesagt haben, was haben wir denn für eine Alternative? Wenn wir in Alternativlösungen oder Open Source reingehen, bist du abhängig natürlich von einer gewissen Entwicklung, wer macht es wie wo weiter, du müsstest selber natürlich eine riesen Entwicklungslandschaft aufbauen, dass es weiter gebaut wird, dass neue Features dazukommen, Integrationen. So hast du jetzt halt mit einer Lösung, die wir oder viele kennen, nutzen, gerne haben. Und deshalb haben wir uns damals auch auf die Partnerschaft mit Google eingelassen, weil wir gesehen haben, es ist eine mega tolle Applikation, eine mega tolle Lösung. Machen wir doch was Souveränes draus.
Was ich in diesem ganzen Google Workspace Bereich wichtig finde, und das ist dann auch wieder auf einer Metaebene, wo das verhandelt wird, Michael, es gibt halt eine ganze Reihe von Lösungen, die sind zwar aus dem Silicon Valley, die sind aus den Vereinigten Staaten und die sind vielleicht ganz weit vorne, aber dann splittet sich das Feld auf. Die einen sind bereit zu sehen, oh, digitale Souveränität, das kann ein interessanter Markt in Europa sein, aber er ist mit bestimmten Bedingungen verbunden. Und die anderen sehen, nö, wir wollen unseren eigenen Stiefel, komplette Kontrolle bis ins Detail weiterfahren. Wir sind nicht bereit, auf die Werte der Gegenseite einzugehen. Wir sind nicht bereit, auf eine veränderte Weltsituation einzugehen, wo im Zweifel halt vielleicht schwierig werden kann, dass ein amerikanischer Server dann von irgendwelchen Behörden entschlüsselbar sein könnte. Ich sag's mal absichtlich etwas abstrakt. Und genau an dem Punkt scheidet sich dann halt viel eher, nicht ist das Silicon Valley oder nicht, sondern haben wir hier einen sehr großen Anbieter, der bereit ist, die speziellen Forderungen, die wir heute in Deutschland, die wir heute in Europa für unverzichtbar halten, digitale Souveränität als Stichwort, zu erfüllen oder nicht. Und ich glaube, dass, und da bin ich froh, dass Google eben zu denjenigen gehört, die bereit sind, das zu erfüllen. Was auch immer am Ende auf der anderen Seite als entscheidender Punkt da war. Ganz offensichtlich wollen sie es erfüllen. Sie sehen diese Chance. Ich habe mit genug Unternehmen zu tun gehabt, die diese Chance entweder nicht sehen konnten, nicht sehen wollten oder wo das dann halt nicht ins Quartalszahlenergebnis gepasst hat. Ich möchte jetzt keine großen Anbieter aus Redmond namentlich nennen, aber es ist ja auch klar, dass es noch andere Leute gibt, die Office-Software anbieten sollen.
Ich kann jetzt nur für den Bereich Workspace reden, da definitiv. Ja, durch das, dass wir natürlich die gewisse technologische Voraussetzung mitbringen, das überhaupt zu machen, die Manpower, die Infrastruktur und die technischen Möglichkeiten, ja. Und es war ja auch nichts, was jetzt so von heute auf morgen entstanden ist. Und wie gesagt, gewisse Dinge entwickeln wir noch und gewisse Dinge kommen Step by Step noch nach. Es ist ja nicht so, dass wir heute mit dem, was wir hier anbieten, eigentlich fertig sind, sondern es ist ja gemeinsam jetzt das Ding voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Und jeder, ich sage jetzt mal Unternehmenskunde, egal ob man 100 Arbeitsplatz-User hat oder ob man 100.000 hat oder mehr, ist ja im Endeffekt auch willkommen und kann das genauso verwenden. Wir sehen es auch, viele kommen auch, wenn man sagt, man will mal was anderes probieren. Die anderen sagen, ach, das alte Bestehende ist mir zu teuer. Oder ich will einfach mal die Möglichkeit haben, es zu kombinieren mit dem, was ich hatte, plus was Neues. Weil dann kann ich irgendwann auch mal, wir nennen es immer so schön Freedom of Choice, einfach mal wechseln, was anderes machen und bin nicht mehr so verhaftet. Das war auch ein Grundsatz, den wir mit reingebracht haben. Wir haben das so konzipiert, dass wir, wenn wir keinen Bock mehr hätten, wir könnten einfach auch wieder raus und wechseln. Aber wir investieren natürlich rein, dass diese Entwicklungen und diese Features weitergehen. Aber diese Möglichkeit auch mal, wie wir es immer sagen, vom Verhandlungstisch aufzustehen, hatten wir nicht. Und jetzt gestalten wir das Ganze halt mit und helfen halt zusätzlich auch noch was Neues zu schaffen. Und das ist was, was uns irgendwo schon auch begeistert, wo ich auch selber dafür stehe, dass wir wirklich was nutzen und also ein Tool in Verwendung haben, wo ich selber dran glaube seit vielen Jahrzehnten und gleichzeitig auch zu begeistern, dass es was anderes gibt. Es gibt eine Wahl. Und diese Hemmschwelle ist mir persönlich wichtig, dass man mal wegkriegt, weil mir viele, egal ob es Vorstände, IT-Leiter sind, immer sagen, das geht doch gar nicht, ich bin doch hier verhaftet, ich kann doch gar nicht anders. Das ist auch für uns ein Punkt, wo wir sagen, wir haben es geschafft, wir sind nicht klein, wir haben rund 595.000 Mitarbeitende. Wenn es bei uns funktioniert hat, dann geht das auch bei jedem anderen.
Okay, stell dich mal vor, Europa wäre digital wirklich unabhängig. Also nicht nur so als Buzzword, sondern eigene Infrastruktur, eigene Datenräume, eigene Kontrolle darüber, was mit unseren digitalen Systemen passiert. Darüber sprechen wir ja auch häufig hier im Podcast, digitale Souveränität. Und das klingt erstmal groß, das ist auch ein großes Ziel. Im Kern ist das aber eine ziemlich praktische Frage. Und zwar, wie schaffen wir es, technologisch so aufgestellt zu sein, dass wir selbst entscheiden können, was passiert, dass wir nicht erpressbar sind. In einer Welt, wo so viel über Cloud, über Vernetzung, über Daten, über Plattformen läuft, geht es da eben nicht mehr nur um Technik, sondern eigentlich auch um ökonomische Handlungsfähigkeit, sogar nationale Handlungsfähigkeit. Und genau dann wird plötzlich das Thema ziemlich konkret. Zum Beispiel auf dem CloudX Summit bei Stackit. Der findet am 17. September 2026 in Wiesbaden statt und bringt genau die Leute zusammen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. IT-Entscheider, Cloud-Enthusiasten, Menschen aus Wirtschaft und Politik, all diejenigen, die am Ende digitale Souveränität faktisch auch umsetzen müssen. Der Leitgedanke dahinter ist ziemlich klar, um es Englisch auszudrücken, The Sovereign Cloud. Backbone for Europe's Digital Independence, die früher oder später, je machtvoller digitale Instrumente werden, eben auch die gesamte Unabhängigkeit bedeuten kann. Die Idee, wenn wir in Europa souverän sein wollen, brauchen wir Infrastruktur, die das möglich macht. Das ist nicht nur theoretisch, wir brauchen funktionierende Lösungen. Welche gibt es da? Wie setzen Unternehmen das heute schon um? Und wie kann sich daraus ein echter Wettbewerbsvorteil ergeben? Das dazu passende Motto: Experience, Exchange, Explore. Und ihr ahnt schon so ein bisschen, wenn es sich um den CloudX Summit bei Stackit handelt, dann fangen diese Worte natürlich auch mit X am Anfang an. Experience, Exchange, Explore. Aber dahinter steckt eine wirklich wichtige Entwicklung. Deswegen ist der CloudX Summit auch ganz bewusst so angelegt, dass man nicht nur zuhört, sondern aktiv teilnehmen kann. Das Meetup startet am 16. September und auch am Eventtag 17. September gibt es eine ganze Reihe von weiteren Networking-Formaten. Alle Infos dazu findet ihr unter cloudxsummit.stackit.com/lobo. cloudxsummit zusammengeschrieben.stackit.com/lobo. Ich hoffe, wir sehen uns da und jetzt zurück zum Podcast. Ich möchte von dieser Perspektive, man muss vorbereitet sein auf das Schwierige, auf das Unangenehme. Die Welt ist halt so komplex und halt so vielschichtig und so plötzlich kommen irgendwelche absurden Grönland-Szenarien auf einen zu, dass man immer mit dem Worst-Case-Szenario zumindest theoretisch rechnen muss. Dann würde ich gerne in den positiven Teil, den hast du eben schon angedeutet, was die Begeisterung angeht. Wir erkennen am Horizont, und auch daran ist Google nicht unschuldig, dass wir in eine Arbeitszukunft mit KI-Agenten reinkommen. AI-Agents. Es gab relativ viele Leute, darunter übrigens auch Google, die gesagt haben, schon 2025 wird das Jahr der KI-Agenten. Ich würde sagen, das ist ein sehr langes Jahr der KI-Agenten. Noch hat es sich nur sehr punktuell blicken lassen. Was aber schon klar ist, Stichwort Open Claw, dazu haben wir einen Deep Dive gemacht, aber auch relativ viele Sachen, die jetzt irgendwo zwischen Googles Gemini und ein paar anderen Angeboten, zum Beispiel von Claude Cowork, Perplexity Computer, mit auf den Weg gebracht werden, die zeigen, ich möchte mich jetzt nicht auf den Zeitpunkt festlegen, aber innerhalb der nächsten x Monate, zweistellige Zahl, wird ein Szenario kommen, wo Büroarbeit selbstverständlich mit KI-Agenten vonstatten geht. Wie großartig, wie schwierig, wie schön, wie zukunftsversprechend findest du dieses Szenario?
Gut, ich sehe es ja, was eine Änderung bewirkt, wenn man allen Mitarbeitenden eine KI, und jetzt rede ich nur mal von Gemini, wenn man das ausrollt, das ihnen gibt, da sehen wir schon, was das für einen Unterschied macht. Die Adoption ist in Wochen da. Das ist schon erstaunlich. Wie schnell das umsetzbar ist in der breiten Masse, aus meiner persönlichen Meinung, da muss noch viel geschaffen werden, dass man auch die Voraussetzungen erfüllt, dass das für jeden Mitarbeitenden da ist. Jemand, der das nicht priorisiert, übersieht vielleicht was. Also ich würde schon auch sagen, ja, die KI am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Teil. Da muss man aber auch schauen, wie kann ich es effizient integrieren, dass ich auch alle Souveränitäts-, Datenschutzaspekte und mit einhalte. Und wie bekomme ich alle Mitarbeitenden auch drauf, dass sie es dann auch nutzen? Was du meinst, ist auch da, wo ich sage, ja, die Features, die kommen, was es kann und können wird, ja, da wird das jetzt richtig abgehen und schnell, das sehe ich genauso. Aber die Umsetzung, bis es dann in der breiten Masse mal ankommt, glaube ich, wird, meine persönliche Meinung, noch länger dauern, als es uns lieb ist, weil das auch ein Change im Unternehmen bedeutet und nicht jedes Unternehmen offen ist, das sofort einzuführen und in der Breite auszurollen. So nehme ich es wahr, weil auch wenn wir die Diskussionen mit Kunden, Partnern etc. führen, ja, man schaut sich KI an für gewisse Produkte oder für gewisse andere Bereiche außerhalb der Arbeitsplatzwelt. Aber dass es jetzt so ein effizientes Helferlein am Arbeitsplatz ist für alles, ja, ist ganz nett, aber es dauert mir immer noch zu lange, bis das in der breiten Masse wirklich verstanden wird, was das für einen Impact haben kann.
Gerade was so Agenten angeht und die Weiterentwicklung der Arbeit, glaube ich, wird es auch am schwierigsten, das so in der Fläche auszurollen. Weil das ist meine persönliche Erfahrung aus vielen Kommunikationen über diesen Wandel der Arbeit durch künstliche Intelligenz, weil Leute, selbst wenn sie sagen, nö, da habe ich aber keine Angst vor, was, das finde ich alles ganz toll und beherrsche ich auch im Schlaf, dass sie trotzdem ab einem bestimmten Punkt merken, oh krass, die Präsentation, die bis jetzt so 30% meiner Arbeitszeit ausgemacht hat, irgendwie, die ich einmal im Monat machen muss und wo ich dann immer zusammensammle, die geht jetzt in einer Dreiviertelstunde. Und Dreiviertelstunde ist schon ein bisschen optimistisch, beziehungsweise pessimistisch geplant, weil mit 3 Schleifen zur Überprüfung. Ich könnte es im Notfall wahrscheinlich auch in 10 Minuten machen. Da sehen wir ja am Horizont mehr als nur, naja, man macht doch ein paar andere Arbeitsprozesse, die KI-Agenten dann halt auch schneller werden. Da sehen wir ja eine massive Verschiebung von Verantwortung, von Arbeitsprozessen, von Arbeitsergebnissen.
Das extrem sogar. Ja, und dein Beispiel mit Notebook LM war auch, ist, glaube ich, der größte Aha-Effekt, den wir auch intern gesehen haben. Du wirfst 20 PDFs rein in Notebook LM und dann hast du sofort Infografiken, Übersichten, Prozesse und das in 60 Sekunden. Da bin ich von deinen 45 Minuten statt 30% meiner Arbeitszeit, die du sagtest, noch schon weit weg. Das geht bereits wesentlich schneller. Und da muss ich auch sagen, wenn das in der breiten Masse mal erkannt wird, was da alles geht, dann, glaube ich, ist dieser Schalter umgelegt, dass es wirklich mal Fahrt aufnimmt. Wenn ich es jemandem zeige, ist die Begeisterung wirklich immer ein Wow, das erspart mir so viel. Und da sind die Agenten, du hast erwähnt, auch dieses Thema Podcasts aus PDFs machen lassen mit Notebook LM, ja, ein mega geiles Feature. Aber auch da, ja, man sieht es zu spät, man kommt zu spät drauf, was es kann. Und wie mächtig diese Funktionen und Agenten jetzt schon sind. Wenn ich jetzt Workflows noch abbilden kann, wenn ich aus meinen ERP-Systemen Schnittstellen abfragen, was ich da alles bauen kann in einer Stunde, ja, da sind vorher viele Leute dran gesessen, das geht jetzt richtig zackig. Je mehr an die Schnittstellenentwicklung hier gearbeitet wird, dass man alle Systeme, vielleicht auch altbackene Landschaften integrieren kann, desto effizienter und schneller wird das Ding wirklich nach oben durchstarten. Und da, glaube ich, haben wir noch viel aufzuholen, dass wir die Offenheit mit reinbringen. Da bin ich einfach skeptisch, muss ich ganz offen sagen. Aber wir sehen es, wenn die einfachen Lösungen, die man schon hat, was diese Agenten in Notebook LM unter anderem schon bringen können, das ist wirklich phänomenal. Und man muss es einfach mehr pushen, dass man sagt, schaut euch das an. Datenschutz, alles gegeben, Datenverarbeitung, alles eingehalten und es kann jeder und jede einfach nutzen. Ich muss deshalb nicht einen großen 3-Tages-Kurs machen, um das zu verwenden, weil es mit Drag and Drop und ein Klick ja schon machbar ist.
In Klammern natürlich hier ganz wichtig, der AI-Act-Situation angemessen. Diese Person, die den 3-Tages-Kurs nicht machen muss, hatte natürlich vorher schon laut AI-Act die Befähigung, die entsprechende KI zu verwenden. Das ist eher die Baseline, von der wir ohnehin ausgehen, auf
sowieso
die Basis, auf der du sprichst. Das ist vollkommen klar. Ich habe ein wiederkehrendes Erlebnis mit KI-Agenten-Ansätzen, auch was Notebook LM angeht, nämlich, dass ich unmittelbar nacheinander sehe, krass, das kann diese Vorform des KI-Agenten, würde ich sagen, schon. Und krass, das kriegt die KI so gar nicht hin. Das ist ja spektakulär. Also es wechselt sich immer so ab. Ich bin, wie wir im Tech-Bereich sagen, auch regelmäßiger, sagen wir mal, Durchführer von Edge-Cases. Wir sagen von den nicht ganz normalen Fällen, wo man sagt, hey, hier ist ein Excel-Sheet, mach mal bitte eine Quartalzahlenpräsentation draus. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt häufige Verwendung. Bei mir sind es immer so ein bisschen aberwitzige Verwendung. Und dann ganz zum Schluss füge ich noch an, aber bitte im Stil von Sascha Lobo. Und dann ist die KI komplett überfordert, glaube ich, dass es daran liegt. Aber ich sehe regelmäßig, dass mit der wichtigste Kenntnispunkt bei der Verwendung von KI-Agenten ist, dass die Leute eigentlich schon bevor sie anfangen checken, was kriegt eine KI hin und was nicht. Wie handelst du denn das?
Ich sag mal so, ich glaube, jeder, der angefangen hat, gewisse Dinge KI-mäßig zu testen, spielt rum. Privat wie auch geschäftlich. Ich glaube, jeder Bacher hat schon mal rumgebastelt, was das Ding kann. Ich habe gesehen, wenn man so im Umkreis fragt, jeder hat schon mal versucht, irgendwie eine Grafik bauen zu lassen. Damals, wie ChatGPT angefangen hat, da stellen wir die Grafik mit dem und jedes hat jeder ja rumgespielt tagelang und war noch begeisterter, was es war. Damals mit Gemini dann dasselbe. Wenn man natürlich sich 100% darauf verlässt, dass jede Generierung von einer Grafik, von einem Bildchen immer sofort stimmt, wird man sehen, okay, 100% perfekt läuft es immer noch nicht. Also auch ich probiere rum. Was Prompten angeht, bin ich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon halbwegs fit. Muss aber auch dazu sagen, ich prompte schon seit ein paar Jahren. Hatte halt bei Google auch schon die Möglichkeit damals, wie ich vor Jahren dort mal war, auch die Möglichkeit, das zu lernen, zu verstehen, wie macht man's. Das, glaube ich, ist schon noch ein wichtiger Aspekt, wie prompte ich richtig. Wenn ich einfach nur auf ein Knöpfchen drücke und sage, hey, cool, ich mache da jetzt was Schönes draus, ist okay. Aber das Resultat ist nicht immer perfekt. Weil im Endeffekt, was macht die KI, wenn man kein richtiges, schönes Prompt schreibt? Es ist ein Schuss ins Blaue. Es ist halt ein Versuch. Wenn es dann nach meinen Bedingungen sein soll, muss ich mir halt die Mühe machen, schon noch zu beschreiben, was ich will. Und da ist die Erwartungshaltung von vielen, die KI kann in meinen Gedankenvorstellungen da rumgrätschen und schauen, okay, es ist automatisch schon in deinem Lobo-Layout und Style, weil die KI muss das ja wissen. Da sind wir noch weit, weit weg davon. Also man muss schon verstehen, wenn ich jetzt Richtung KI gehe, ich muss wissen, wie bediene ich dieses Ding richtig, um auch ein Outcome zu erzielen, der mir was bringt.
Was habe ich jetzt richtig verstanden? Du hast mir gerade vorgeworfen, dass ich nicht ausreichend gut prompte, ja? Ist es das?
Genau.
Okay, ja, dann muss ich damit erstmal, dann muss ich mich jetzt schmollend zurückziehen. Nee, so schlimm ist es
nicht. Woher soll die KI wissen, wie jetzt dein Lobo-Layout ist? Ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ich habe es jetzt auch immer wieder, dass sie sagen, ja, wieso sind dann unsere Firmen-Layouts und so nicht drin? Ja gut, woher soll denn das,
ich hab diese jetzt, KI das wissen? Nee, genau, in diesem Fall habe ich jetzt zumindest bei den 5 größeren KIs, habe ich das festgestellt, auch schon überlegt, ob ich mich da ein bisschen beschwere, weil ich kann bei allen 5 großen KIs nachweisen, dass sie mit meinen Texten, ohne das mit mir abzusprechen, trainiert haben. Ne, deswegen, das nur nebenbei, die waren jetzt auch nicht wirklich geheim, sondern die wurden auf spiegel.de veröffentlicht. Der Schlenker, den ich jetzt gerne machen würde, ist einer, der sich genau darauf bezieht, dass so viel im Moment bei KI-Agenten noch nicht richtig funktioniert, dass man genauer wissen muss, was man tut, dass je tiefer man sich da reinkniet, desto mehr begreift man auch, okay, mein Job ist jetzt nicht gleich übermorgen komplett automatisierbar, ja, weil da sind noch viel zu viele, ich sag mal, merkwürdige Stellen, was die künstliche Intelligenz angeht. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht irgendwann weniger Stellen werden. Es ist aber auch klar, es handelt sich um einen langwierigen Prozess, den man begleiten muss. Und genau dieses Begleiten möchte ich in eine ganz kurze Diskussion überführen zwischen uns. Du hast ja, wie du vorher gesagt hast, bei Google gearbeitet, bist also auch ein intimer Kenner dieses Unternehmens und du darfst jetzt natürlich nicht sagen, was gegen irgendeine Form von NDA oder so verstößt, bei egal welchem Unternehmen. Aber wir haben im Internetkontext einen Begriff, der aus den 90er Jahren stammt, von Clayton Christensen. Der nennt sich Innovator's Dilemma. Und dieser Begriff, den kann man ganz gut darin zusammenfassen, dass es, wenn man drinsteckt, an der Speerspitze des Fortschritts und dann immer besser wird und Lösungen immer größer ausrollt, dass man dann nur sehr schwer einschätzen kann, wie sich der Markt konkret verändert. Um es mal mit einem Beispiel konkreter zu machen, aus der Technologiegeschichte, als Diskettenlaufwerke immer kleiner wurden, da gelang es den Herstellern der, das gab es wirklich, 14 Zoll Disketten, nicht sich im Markt für 8 Zoll Laufwerke zu etablieren. Die weltweit führenden Anbieter von 8 Zoll Disketten haben es nicht geschafft, sich auf die 5,25, also 5¼ Zoll Disketten umzustellen. Und von den führenden 5¼ Zoll Diskettenherstellern haben es nur sehr wenige und langfristig niemand geschafft, sich auf den 3,5 Zoll Markt umzustellen. Und auch da wieder gab es Differenzierungen zwischen doppelseitig und so weiter und so fort. Will sagen, das Innovators Dilemma, wie kann man damit umgehen, dass Google im Moment relativ weit vorne scheint, aber dass man ja eigentlich immer schauen muss, ist man an der Speerspitze des Fortschritts dabei? Und wenn ja, wie geht man damit um, falls nicht mehr?
Gut, was ich bei Google damals immer spannend fand, war, dass ja viele Lösungen und Tools, die man ja auch kennt, aus diesen sogenannten 20%-Projekten entstanden sind.
Ich für die Zuhörenden das zu sagen, 20% der Arbeitszeit, das genau. Ist nicht mehr ganz klinisch rein so, aber die ersten 20 Jahre war das so, bei Google durften für andere Projekte verwendet werden. Und inzwischen, soweit ich weiß, Google Calendar bis hin zu irgendwelchen aberwitzigen
E-Mail, genau so. Gmail war auch so ein Thema, was sie damals
eigentlich... Die sind halt aus irgendwelchen Ingenieurs- oder Ingenieurinnen-Ideen geworden, die man so in seinem freien Tag die Woche,
muss man genau. Und wenn man den Ursprung mal anschaut, woher Google kommt, ja aus dem Online, aus der Suchmaschine und dann eben Advertising-Business. All diese oder viele andere Produkte kamen ja eben durch diese 20%-Projekte zum Vorschein. Viele Add-ons, viele Weiterentwicklungen hat sich so eigentlich etabliert. Und da merkt man schon, die Innovationskraft, die da ist, ist schon beachtlich. Man schaut links und rechts, was passiert, man testet viel, man probiert. Und das ist auch das, was ich in den Jahren, die ich dort war, auch immer sehr geschätzt habe, dass man halt wirklich sich mit Ideen einbringen konnte. Ach, hey, können wir nicht da was machen? Können wir da was machen? Und das ist wirklich was immer sehr spannend war, weshalb ich da eigentlich nicht sonderlich besorgt bin, dass da die Innovationskraft von Google irgendwie beeinträchtigt ist, sondern ganz im Gegenteil. Man hat ja gesehen, wie schnell sie auch aufholen. Wenn ich mal den Vergleich anschaue damals, ne, da kam ChatGPT auf, dann Gemini, dann immer dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, wer ist jetzt weiter vorne? Da hat man schon viel Eifer und Aufwand reingesteckt, dass man jetzt sich wirklich an der AI-Spitze irgendwo behaupten kann. Und das auch dann noch ausrollen und integrieren in die Applikationen, die wir halt alle gerne nutzen. Ne? Also Gemini, Google.com, was wir jetzt auch intern bei uns verwenden oder die ganze Integration in Workspace, das ist schon mal eine Hausnummer. Auch ohne, dass es jetzt extra was dazu kostet. Wir haben auch viele, die sagen, wir haben es uns bei den anderen Anbietern angeschaut, war immer der große Münzeinwurf. Das muss man bei Google halt, lassen, dass sie das so hingekriegt haben, weil sie selber immer an der Effizienz geschraubt haben. Rechenzentren dafür irgendwo hinbauen, wo es halt kühler ist, dass die Kühlung günstiger ist, wo der Strom effizienter ist. Weil sie investieren halt in alle Bereiche, nicht nur in die Lösung, sondern auch Technologie, wo es drauf läuft, eigene Chips, TPUs, GPUs und so weiter. Da sind die schon ein Vorreiter, muss man ihnen einfach mal auch lassen. Ja.
Was ist denn so dein großer Wunsch für diese gesamte Sphäre Workspace? Für die Zukunft der Büroarbeit, der vernetzten, der kollaborativen Büroarbeit mithilfe von künstlicher Intelligenz, was so in 5 Jahren möglich ist, was in 5 Jahren vielleicht auch wünschenswert ist?
Ich glaube, im Grundsatz sollte man einfach die Offenheit sein, dass man sich anschaut, was gibt's am Markt. Das ist, was mir persönlich wichtig ist, weil wir einfach sehen, man sagt immer gleich, nö, ist gar nicht wichtig, Souveränität, ach nee, passiert uns nicht, wir sind kein kritisches Unternehmen. Und KI, ja, schauen wir uns dann an, wenn es mal ausgereift ist, höre ich auch sehr oft. Ich glaube, es ist schon an der Zeit, dass man sich jetzt mal damit befasst, was gibt es schon für KI-Lösungen, für Agentenimplementierungen? Was kann KI jetzt schon machen? Man sollte nicht erst warten, bis man links oder rechts oder irgendwann am Markt von einem Wettbewerber irgendwo überholt wird, weil die oder derjenige mehr auf KI setzt. Also wirklich mal den Versuch wagen, geht's rein, probiert es aus, schaut euch an, was es gibt. Es kann schon viel, es macht viel. Ich selber nutze es auch mehr und mehr. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu sagen, ich nutze es tagtäglich wirklich so oft. Und deshalb weiß ich, wie die Gewohnheit einen hindert, hier mal nach links oder rechts zu schauen. und sehe aber auch, wenn man es dann tut, was man da bewegen kann. Und dann sollte es in 4, 5 Jahren, wenn ich da mal hinschaue, sollte es eigentlich kein Thema mehr sein, zu überlegen, hey, ich kann das und das effizienter machen, weil ich brauche eine KI dazu, sondern sollte die Antwort sein, ich habe das schon auch mit KI verifiziert, ich habe das schon optimiert, das ist KI-supported. Ich denke, das sollte dann schon der Standard sein, dass wir in 5 Jahren uns nicht mehr über das Wie und Ob unterhalten, sondern nur noch mehr, wie viel die KI noch besser und schneller machen kann.
Es gibt so einen Begriff, der in diesem Zusammenhang häufiger fällt, der einer derjenigen ist, die mich am meisten interessieren. 2 Begriffe, um genau zu sein, aber der eine ist so selbstverständlich, den hast du implizit auch schon gesagt, nämlich AI Literacy, also dass man einfach wissen muss, wie funktioniert es, so, wie wird gepromptet, was ist, läuft im Hintergrund, auch einschätzen können, ist das jetzt eine tragfähige Lösung oder ist sie zusammengestöpselt, also das ist eine Dimension. Und das zweite ist aber etwas, was nicht nur immer wichtiger wird, sondern was ich bis jetzt seltener gesprochen gesehen habe in diesem Kontext, und das ist AI Leadership. AI Leadership, nämlich zu sagen, okay, ich kann nicht nur mit Mitarbeitenden umgehen, die selber KI benutzen. Das ist manchmal anders, als wenn man Mitarbeiterführung bei Leuten, die auf klassische Weise haben, durchführen muss. Und das zweite ist natürlich, dass ich als AI Leadership auch begreife, dass ich so Agenten orchestrieren kann. Ja, einer der wesentlichen, sagen wir mal, bei aller Problematik, einer der wesentlichen Investoren des Silicon Valley, Problematik deswegen, weil der sehr nah an Elon Musk dran ist, Jason Calacanis, der hat gesagt, der wichtigste Job der Zukunft, kürzlich in einem Podcast, der wichtigste Job der Zukunft sei AI Agent Maestro oder Agent Maestro. Und das ist für mich genau die Übersetzung von AI Leadership. Wie ist da deine Position?
Definitiv. Also es wird sich der Markt dahingehend entwickelt, dass wir mehr und mehr Experten haben werden und haben müssen, die genau diese Agenten aufbauen und steuern. Es kommt ja nicht immer jede KI-Lösung einfach fix fertig reinstöpseln und funktioniert, sondern diese Customization, um Dinge anzupassen an mein Unternehmen, um eben alles, was diesen Workflow angeht, zu steuern und zu optimieren, das ist ein kritischer Faktor, das ist eine kritische Rolle, die in der Zukunft mehr und mehr Gewichtung findet, absolut. Weil ohne dieses Know-how kriege ich meine KI-Lösungen ja gar nicht in die Unternehmung implementiert, und das wird wichtig sein. Und deshalb bin ich vorhin auch schon mal darauf eingegangen, dass es wichtiger ist, diese einzelnen Schnittstellen in auch, ich nenne es mal, altbackene Systeme zu haben, die ich vielleicht aus welchem Grund auch immer noch nicht modernisieren, umstellen, erneuern kann, dass ich die auch ansprechen kann, um so im Kern KI-Lösungen effizienter reinzubringen, damit mir jemand eine Agentenlösung, einen agentenbasierten Workflow baut, der mein Unternehmen nach vorne bringt. Also absolut richtig, wenn du das auf AI Leadership runterbrichst, dass jemand, der diese Schnittstelle versteht, wie ich das bauen kann, das wird ein wichtiger Aspekt sein, auf das viele Unternehmen schauen sollten, damit sie auch zukunftsfähig ausgerichtet sind, um ready für AIs zu sein.
Machst du eigentlich auch Sales?
Manchmal auch.
Kannst du mir jetzt vielleicht eine schöne Stacked Workspace-Lösung verkaufen für mein kleines Unternehmen saschalo.com mit 7 Mitarbeitenden? Weil bis jetzt sind wir in der Google Cloud, aber ich möchte einfach digitale Souveränität ein bisschen höher gewichten.
Klar, also wie gesagt, be my guest. Also du kannst auch gerne mit der Workspace von uns verwenden. Wir betreiben die Verschlüsselung für dich. Wir haben einen Schlüssel, den es nur bei uns gibt. Niemand hat den sonst. Den
super, und du hast mir so einen großen Rabatt gerade angeboten. Habe ich das richtig hier on-air gehört, so als Nachfrage?
Natürlich, für unsere Freunde immer einen Spaß beiseite. Nutzen kann es ja wirklich jeder. Wir bieten das wirklich jedem an, dass man auch sagen, klassisch, komm mit deinem Unternehmen zu uns. Wir setzen dir das Ganze auf. Wir helfen die Migration auf Workspace zu machen. Wir haben ja Kollegen und Kolleginnen, die dafür zur Seite stehen und auch beratend unterstützen, bis hin zu je nach Unternehmen auch vor Ort im Doing helfen, gemeinsam mit Partnern, wie wir das bei uns intern gemacht haben. Und gleichzeitig bieten wir dann natürlich auch die Lösung an, zu sagen, ja, wir sichern dir deine Daten trotzdem in der Stacked Cloud, um auch für den nicht hoffentlich nie eintretenden Fall eines Black Swan Events vorbereitet zu sein, damit natürlich saschalobo.com noch weiterläuft und erreichbar ist, auch wenn etwas Schlimmes passieren sollte. Wichtiger Aspekt, glaube ich, ist auch noch das Thema Datenhoheit, wenn wir schon über Souveränität reden. Für uns ist wichtig auch einerseits natürlich, dass die Rechtsgrundlage in Deutschland ist. Das ist für uns ein wichtiger Aspekt, Aber genauso eben die Datenhoheit, deshalb legen wir Wert darauf, dass die Daten in der EU verarbeitet werden, beziehungsweise dann auch natürlich bei uns in unseren Rechenzentren gebackupt werden, damit wir wirklich die Kontrolle darüber haben und nicht jemand anders darüber entscheiden kann, wo unsere Daten hingehen, wo sie liegen oder etwas damit anstellen könnte. Und deshalb haben wir uns wirklich auch darauf fokussiert, dass wir eben diese Datenspiegelung von Workspace raus auf die Stackit Cloud auch machen werden.
Ja, so ein wichtiges Stichwort in dem Bereich ist HIOC, Hold Your Own Key, also die Schlüssel selbst zu haben, mit denen zum Beispiel Daten verschlüsselt werden, damit auch vollkommen klar ist, wenn man die nicht rausgibt, kann auch niemand anderes mit dem Datensalat, auf egal welchem Server das liegt, etwas anfangen.
Genau, und das ist ja auch das Thema des KMS, dieses Key Management System, was wir gebaut haben, dass wir eben in unserer Lösung gibt es wirklich nur einen einzigen Schlüssel, den wir erstellen und der Kunde bekommt den. Das heißt,
der darf dann natürlich nicht verloren gehen.
Ne? Der sollte bisschen, halt nicht verloren gehen.
Kommt mir bekannt vor.
Genau so, dass wir, das ist halt wichtig. Es gibt nicht zwei Schlüssel, wie wenn ich mir ein Auto kaufe und der Händler behält trotzdem noch einen Schlüssel irgendwo, sondern nee, wir haben wirklich nur einen einzigen Schlüssel, damit wir garantiert sicherstellen können, dass es wirklich niemand anderen gibt, der Zugang hat auf die Daten.
Ja, Michael, tausend Dank, dass du hier warst und auch deine Perspektive von dieser gigantischen Operation am offenen Arbeits- und Büroherzen geteilt hast. Ich als jemand, der darauf angewiesen ist, im Netz zu arbeiten, mit dem Netz zu arbeiten, für mich ist es, das kann ich vielleicht zum Abschluss sagen, ein bisschen eine Genugtuung und ich unterstelle, dass es bei dir ganz ähnlich ist, dass die Dinge, die wir vor 15 oder vor 20 Jahren so als völlig absurd geradezu gefordert haben, ey, arbeitet doch mal im Internet, dass das inzwischen eine Selbstverständlichkeit hat, sogar bei sehr großen Unternehmen, sogar bei Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Danke, dass du da warst und ich möchte dir gerne das Schlusswort geben von diesem Podcast, von dieser gesamten Sphäre, wie sich Arbeit, wie sich Büroarbeit, wie sich kollaboratives, vernetztes Arbeiten in Zukunft verwandelt.
Danke, dass ich da sein durfte, Sascha. Hat mich sehr gefreut, das auch mal zu erzählen. Mir war es wichtig, heute auch mal diese Perspektive klarzustellen und zu erzählen. Für mich ist es auch schön zu sehen, wenn ich zurückblicke, 20 Jahre fast genau, oder beziehungsweise fast vor 20 Jahren genau, mit dem Thema mal begonnen zu haben und wo wir heute sind. Damals war das reine Utopie und das wird doch eh nie so weit kommen. Auch vor vielen Jahren, wo wir gesagt haben, nee, es wird keine so großen Unternehmen geben, die das denn überhaupt tun. Es ist schön zu sehen, dass es doch geklappt hat und doch der Fall ist. Und ich hoffe, damit auch viel gezeigt und erklärt haben zu können in dem kurzen Austausch, den wir hatten. Und auch, wie die KI den Arbeitsplatz verändert hat, es tut oder es noch tun wird. Von dem her vielen Dank für die Zeit, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Vor über 20 Jahren, Michael, ich verzeih dir als Schlussakkord, dass du uns beide gerade als alt entlarvt hast. Aber vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch ans Publikum fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr dazu diskutieren möchtet, dann tut das gerne nicht nur mit einem Abonnement für diesen Podcast, sondern auch auf den verschiedenen Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, mit Accounts von Tech, KI und Schmetterlinge und übrigens auch mit Accounts von Schwarz Digits, denen man ebenso folgen kann und sollte. Tech, KI und Schmetterlinge und Schwarz Digits, dort diskutieren wir gerne mit euch auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok und im Notfall auch auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören.